Ja, schön. Vielen Dank, dass ich in eurer Mitte sein darf durch die Gnade Gottes. Vielen Dank für die Lieder, die wir hören durften. Mitsingen kann man ja eigentlich erst richtig, wenn man sie kennt. Manche kannte ich nicht und ich bemühte mich, aber ich dachte, lass es lieber, sonst geht das hier ganz daneben. Dann habe ich lieber zugehört und versucht mitzusingen, aber trotzdem vielen Dank für diese Lieder. Ich weiß nicht, ob euch was aufgefallen ist. Jeder Gottesdienst hat ja einen gewissen Grundtenor, der meistens schon gelegt wird am Beginn der Stunde. Heute Morgen zwei Aussagen, die mir so richtig auffühlen. Bei den Liedern bete ihn an. Da ging es um die Anbetung. Die Lieder haben versucht zu beschreiben, wie groß der Herr ist. Ja? In Verbindung mit Schöpfung am Anfang und hin bis zur Heiligkeit Gottes. Und immer wieder kam, so kam es mir vor, bete an. Ich will anbeten. Ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, was Anbetung heißt. In einem Religionsunterricht in der Schule hat der Lehrer die Kinder gefragt, wisst ihr, was Anbetung ist? Und ein junges Mädchen streckt die Hand und sagt, Anbetung ist das Liebste, dem zu geben, den ich anbete. Anbetung heißt das Liebste, was ich habe, dem zu geben, den ich anbete. Das war schon eine Aussage, die keine Kompromisse im Grunde genommen zulässt. Das andere Wort, womit eigentlich diese Stunde heute Morgen begann, war, es werden viele Wohnungen gebaut. Ganz am Anfang. Und ihm wurde die Frage uns gestellt, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, es werden sehr viele Wohnungen gebaut. Klar, es kommen ja auch viele Menschen zu uns. Ja? Wenn so viele Menschen kommen, jeder will doch irgendwo eine Wohnung haben. Und deswegen haben wir sicherlich auch gewisse Probleme mit den Wohnungen. Nur die Wohnungen, die jetzt gebaut werden, ging mein Gedanke weiter, da gibt es ein kleines Problem, die kosten auch was. Ich glaube auch nicht wenig zurzeit und Häuser werden immer teurer, Wohnungen, also wenn ich sehe, wo ich herkomme von Metzingen, was da zurzeit eine Dreizimmerwohnung kostet, das würde vielleicht hier ein Haus ausmachen. Also aktuell glaube ich bei 450.000 Euro für eine Dreizimmerwohnung, 70 Quadratmeter oder sowas. Also die Wohnungen werden immer teurer. Und dann wurden wir hingeleitet auf Johannes 14. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Das heißt, im Himmel musst du keine bezahlen. Nicht, weil die wertlos wäre, Billigware, irgendeine Schuppen, wo du schlafen könntest, sondern eine Wohnung, die alles in den Schatten stellt. Und der Clou bei der Sache ist, die hat ein anderer bezahlt für dich und mich. Und wenn ein anderer bezahlt, heißt es ja nicht, dass das wertlos wäre. Nein, die konnte nur einer bezahlen. Kein Mensch konnte die bezahlen. Das war der Herr Jesus Christus. Der hat mit seinem Blut, mit seinem Leben bezahlt, damit du in diese Wohnung gehen darfst. Das ist nicht herrlich? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Der Himmel steht vor mir. So geht es mir. Ich hoffe, dir geht es auch so. Und jeder Tag, der hier vergeht, bringt mich doch dieser Wohnung näher. Also, wir haben immer mehr Grund, uns zu freuen. Immer mehr Grund, uns zu freuen. Und jedes Mal, wenn ich herkomme, jetzt war ich ja schon eine Weile nicht da, bin ich immer gespannt. Die Freude müsste doch bei meinen lieben Geschwistern in Weilstetten jedes Mal immer mehr zu sehen sein, wenn ich herkomme. Warum? Weil wir immer ein Stück näher der himmlischen Wohnung sind. Ist doch genial, nicht? Mann, ist das schön, wenn wir Freude haben. Wenn du leuchtest über eine Blickrichtung auf eine Realität, die ewig Bestand hat. Das ist unsere Zukunft. Wohnungsprobleme haben wir hier. Und dann dachte ich nach, heute Morgen bei der Einleitung, welchen Text aus der Bibel könnte ich jetzt nehmen, um beides hineinzubringen? Wohnungsprobleme oder die Lösung eines Wohnungsproblems und Anbetung. Ein Text zu finden in der Schrift, der das ein bisschen veranschaulicht, wo wir aber auch natürlich auch verstehen. Ich hoffe, dass ihr mir folgen könnt. Ich weiß, das ist nicht immer einfach, deswegen schon voraus vielen Dank für die Geduld. Und dann kam mir ein Text in den Sinn aus dem zweiten Buch Könige. Da hatten Menschen ein Problem mit der Wohnung, wo sie wohnten. Das waren die Söhne der Propheten. Die hatten ein Problem. Ich lese den Text in 2. Könige, Kapitel 6, von Vers 1. 2. Könige, Kapitel 6, von Vers 1. Und die Prophetensöhne sprachen zu Elisa: Siehe doch, der Ort, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Wir wollen doch an den Jordan gehen und dort jeder einen Balken holen, damit wir uns dort eine Niederlassung bauen. Und er sprach: Geht hin. Sie sprach aber einer: Tu uns doch den Gefallen, komm mit deinen Knechten. Und er sprach: Ich will mitkommen. Und er ging mit ihnen. Als sie nun an den Jordan kamen, schnitten sie Holz. Und es geschah, als einer einen Stamm fällte, da fiel das Eisen ins Wasser. Da schrie er und sprach: O weh, mein Herr, und es ist noch dazu entliehen. Aber der Mann Gottes sprach: Wohin ist es gefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt er ein Holz ab und warf es dort hinein. Da brachte er das Eisen zum Schwimmen. Und er sprach: Hol es dir heraus. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Soweit dieser Textabschnitt. Und ich kann mich nicht daran gewöhnen, im Wort Gottes zu sprechen, ohne, obwohl wir ja schon gebetet haben, trotzdem noch einmal gebeten zu haben, den Herrn gebeten zu haben, dass er uns sein Wort öffnet. Meint ihr, wir könnten uns zum Gebet auch erheben? Nur die Freudigkeit haben, natürlich. Ja, vielen Dank für diese Bereitschaft. Herr Jesus Christus, habe vielen, vielen Dank, dass wir vor dir stehen dürfen. Und du sagst selbst im Psalm 119, Vers 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Du möchtest uns heute deine Wahrheit kund werden lassen, denn die Wahrheit ist es, die uns wahrhaftig frei macht für eine unbeschreiblich herrliche Zukunft. Und wenn wir diesen Text vor unseren Herzensaugen jetzt sehen dürfen, so vermagst du uns dein Wort zu öffnen. Denn nur durch die Öffnung deines Wortes fällt ja Licht in unser Herzen. Wir brauchen dieses Licht, damit wir erkennen, wer du bist, damit wir aber auch erkennen, wer wir sind. Und damit wir bereit sein möchten, den Mangel in unserem Leben bei dir unter dem Kreuz abzulegen, denn du füllst allen unseren Mangel aus. Und darum möchten wir im Namen Jesus Christus dir, unserem himmlischen Vater, Danke sagen für die Öffnung deines Wortes, für dein Arbeiten in unseren Herzen, für deine Liebe und deine Treue, die du zu uns hast. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ein Text, vielleicht ist er manchen bekannt, ein kurzer Abschnitt, 7 Verse. Und das ist ja zur Zeit des Propheten Elisa. Und hier hatten die Prophetensöhne ein Problem. Ich möchte nicht den ganzen Kontext nehmen, dass der Elia 8 Wunder getan hat und Elisa 2x 8 Wunder getan hat. So 8 Wunder, es sind eigentlich 24 Wunder, die Elia und Elisa in ihrem Leben getan haben. 8 ist die Zahl der Neuerung. Und alle 24 Wunder, also die 8 Wunder von Elia und die 8 Wunder von Elisa und die nächsten 8 Wunder des Elisa haben den Charakter des Vaters und des Sohnes und des Geistes. Und hier dieses Wunder mit dem schwimmenden Eisen, da bewegen wir uns in den zweiten 8 Wundern, das heißt im Charakter. Hier sehen wir den Charakter des Sohnes Gottes. Der Sohn spricht ja in Johannes 14. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Ja, das sagt der Sohn. Und hier sehen wir in diesem Wunder ja diesen Charakter des Sohnes. Die Prophetensöhne hatten ein Problem. Zumindest äußern die das hier in Vers 1 in 2. Könige 6. Siehe doch, der Ort, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Mit anderen Worten, wir haben hier keinen Platz mehr zum Wohnen. Ja, es ist einfach uns hier zu eng. Wir brauchen mehr Raum, mehr Platz. Wir wollen also, sagen sie ja zu dem Elisa, wir wollen doch an den Jordan gehen und dort jeder einen Balken holen, damit wir uns dort eine Niederlassung bauen. Ja, wo wollten die hingehen? An den Jordan. Warum an den Jordan? Jordan wachsen die Bäume. Also sicherlich auch im Libanon, aber für sie war der Jordan der nächste Ort, Möglichkeit zu haben, dort Bäume zu fällen und aus diesen Bäumen dann praktisch das Baumaterial zu gewinnen, Balken zu hauen, damit sie dort eine Niederlassung bauen konnten. Und zwar wollten die nicht dann nur das Holz nehmen und woanders wohnen, sondern sie wollten dort wohnen, wo sie die Bäume umlegten, also im Strich möglichst kurze Transportwege, ne? Sehr umweltschonend, wie man heute sagt, möglichst geringe Transportwege, kennen wir alles so ein bisschen in der heutigen Zeit. Und da sprechen sie den Elisa an und nennen ihr Problem ihm und er sagt, ja, geht hin, macht es so. Mit anderen Worten, sie wollten, das finde ich so schön bei den Prophetensöhnen, die wollten nicht ohne das Ja des Elisa arbeiten. Das ist doch was Schönes. Wie ist es bei uns? Wollen wir arbeiten ohne den Herrn Jesus Christus? Übrigens, Elisa heißt ja besetzt, Gott ist Heil. Gott ist mein Heil, das heißt Elisa. Also, wollen wir ohne den Herrn Jesus arbeiten? Hoffentlich nicht. Bitte nicht ohne den Herrn. Es gibt nämlich ein kleines Problem, das zu einem großen Problem in unserem Leben werden kann, wenn wir meinen, ohne Jesus arbeiten zu können. Dann entstehen Probleme, Disharmonie, Auseinandersetzung, Streit, Eifersucht, Neid, viele schlechte Dinge, sogar Verwirrung, Orientierungslosigkeit, Hoffnung, alles das entsteht, wenn wir ohne Jesus Christus arbeiten. Ja, aber wie stellst du das vor? Muss ich jeden Tag den Herrn bitten, Herr, hilf mir, wenn ich jetzt zur Arbeit gehe, dass du mitkommst, dass ich nicht ohne dich arbeite? Das ist so ein Krampf, sagt mir jemand. Ja, wenn du das als eine Last siehst, ist das ein Krampf. Wenn du deine Unfähigkeit siehst, ist es ein unbedingtes Muss. Herr, ich möchte Ja haben von dir. Ein Ja zu allem Tun und Handeln für diesen heutigen Tag. Und vielleicht nicht unbedingt nur Sonntag, wenn wir in den Gottesdienst kommen und sagen, ich möchte ein Ja haben für den Gottesdienst. Habt ihr ja alle gemacht zu Hause, bevor ihr herkamt. Davon gehe ich mal aus. Nein, ich meine auch am Montagmorgen, am Dienstagmorgen, während der Woche, jeden Morgen, holst du das Ja Gottes ein. Bevor du Entscheidungen triffst in deinem Leben, große oder kleine Dinge, selbst wenn du in den Supermarkt gehst, wenn du ein Auto kaufst oder wenn du irgendeine Entscheidung für den Urlaub triffst, holst du dir das Ja Gottes ein. Herr, was meinst du dazu? Was ist dein Wille für diesen Tag? Und ich glaube, wir holen uns das Ja Gottes oft nicht ein, weil wir oftmals zu stark sind bei uns selbst. Da holen wir das Ja Gottes nicht ein. Und das machten die damals, weil sie sich als unfähig sahen. Und deswegen wollten sie das Ja des Elisa einholen, des Propheten oder des Mannes Gottes, wenn man so sehen will. Die wollten das Ja einholen und er begibt das Ja. Er sagt, geht hin. Ja. Also er sendet sie, er sagt das Ja. Und ist nicht wunderbar, wenn du ein Ja Gottes hast für die Entscheidungen deines Lebens? Wenn du ein Ja Gottes hast, das ist genial. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Denn dann kannst du voller Frieden und Zuversicht gehen, weil dann weißt du, der Herr geht mit, weil du ein Ja Gottes hast. Das Ja-Wort Gottes des Höchsten. Und dann kannst du voller Frieden gehen. Wenn du das Ja nicht hast, dann bleib einfach stehen. Du kannst ganz kindlich einfältig sagen, Herr, ich lass mich nicht, ich gehe nicht, wenn du nicht Ja sagst. Ja, wie kann das passieren? Kommt jetzt ein Lautsprecher an der Decke runter, der dann laut ausruft, Ja, geh, oder wie kann ich das verstehen, ein Ja Gottes? Ein Ja Gottes hat sehr viel damit zu tun, dass du Frieden im Herzen hast über eine Entscheidung. Denn der Herr lässt dir keinen Frieden zu, wenn es nicht ein Ja Gottes ist. Und dann gibt es nur eine zweite Methode, ein Ja oder die Antwort des Herrn zu erfahren. Im Alten Testament, da hatten die ja auch immer das Problem, sie wollten gerne wissen, wie der Herr über dies oder jene Entscheidung denkt. Und da gab es ja bei der Stiftshütte, später im Tempel, die Lose, die geworfen wurden. Ja, wurden halt Lose geworfen. Aber das waren ja keine Würfel, sondern es waren Lose, die waren im Brustschild des Priesters. Und diese Lose, das waren eigentlich zwei Arten von Losen, die hatten Namen. Ja, kann man nachlesen im zweiten Buch Mose. Das waren die Tumim und die Urim. Ja, die Tumim und die Urim. Tumim heißt Vollkommenheiten und Urim heißt Lichter. Vollkommenheit, wir könnten eigentlich sagen, die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Damit ist das Liebeswesen Gottes gemeint. Und die Urim, Lichtwesen Gottes, die Wahrheit. Wir könnten eigentlich sagen, Gnade und Wahrheit. Oder das Liebeswesen und das Lichtwesen Gottes. Das sind die beiden Lose. Also wenn du jetzt Klarheit haben möchtest für dein persönliches Leben, was ist jetzt der Wille des Herrn für mich, für die kommenden Tage, für die Entscheidungen, die zu treffen sind, in Bezug auf Berufswahl oder wie auch immer, dann nimm die Urim und die Tumim, wenn du es so sehen willst. Ja. Tumim, Liebeswesen. Das heißt, die Entscheidung, die ich treffe, ist das Motiv dieser Entscheidung reine Liebe oder Egoismus? Das ist die eine. Die zweite ist die Entscheidung, die ich treffe, lauter vor dir, das heißt aufrichtig, ehrlich und vor allen Dingen mit Ewigkeitsbezug verbunden. Hat es Bestand, was ich da tue? Oder ist es nur ein Haschen nach Wind? Das sind so ein paar Hilfsmittel, es ist aber eigentlich nicht die Thematik, wir fragen den Willen Gottes. Nur, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, das ist ja eben Urim, ehrlich zu sich selbst, im Licht vor dem Herrn stehen, ist das Motiv meines Handelns echte Liebe, selbstlose Liebe, oder ist es Egoismus? Ist es nur Befriedigung der eigenen Fleischeslust? Wenn du vom Herrn stehst, das kann ich ja nicht für dich machen, das musst du erstmal selbst für dich machen, jeden Tag neu, was für ein Motiv habe ich? Geht es um die Erfüllung meiner Wünsche oder geht es um die Verherrlichung seines Namens? Suche ich das Beste des anderen oder suche ich mein Bestes? Das kann man in vielen kleinen Dingen täglichen Lebens ja festmachen. Und das Ja Gottes bedeutet, ich mache es fest an seinem Willen. Ich unterstelle meinen Willen. Ich stelle meinen Willen unter seinen Willen. Und sie wollten ja so auch nicht ohne ihn gehen. Und er sagt, geht hin. Warum? Sie wollten an den Jordan gehen. Interessanterweise, Jordan? Naaman, der Syrer, meint ja, dass Abana und Papa, die Flüsse von Damaskus, ja viel besser sind wie alle Wasser Israels. Jordan ist nicht unbedingt der sauberste Fluss. Heute noch weniger wie damals. Aber Jordan hat etwas Geistliches. Jordan ist ein im geistlichen Sinne ein Bild für das Sterben, für den Tod. So mit anderen Worten, sie wollten dort wohnen, wo man Gelegenheit hat, seinem alten Wesen zu sterben. Und da hatten sie das Ja Gottes. Und dann gingen sie hin. Aber jetzt hat einer, ich weiß ja nicht, wie viele Prophetensöhne hier gemeint sind, ich vermute, es sind mindestens 50, für mein Verständnis gab es etwa 150 von denen, aber es wird hier wahrscheinlich 50 gewesen sein. Und einer von denen, liest du in Vers 3, der sagt jetzt, tu uns doch den Gefallen und komm mit deinen Knechten am Jordan eine bleibende Stätte, eine Wohnstätte zu bauen, ohne dich, Elisa, ist ein Problem. Und einer wusste, die anderen haben das nicht, aber einer von ihnen, es wird extra speziell gesagt, es sprach aber einer, tu uns doch den Gefallen, komm mit deinen Knechten. Das heißt, er war sich bewusst, dass wir am Jordan doch nur eine Wohnstätte bauen können, wenn du mitkommst. Wenn es also Herr darum geht, dass du mich dahin schickst, dass ich dort wohne, wo ich Gelegenheit habe, meinem alten Wesen zu sterben, muss ich kapitulieren und sagen, das kriege ich gar nicht hin. Ich schaffe das gar nicht. Wie der Herr Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ohne Jesus, Jesus nachfolgen, ist komisch jetzt diese Sache. Ich krieg's jetzt nicht an, das hat mein schwaches Deutsch. Ich suche immer Wörter und finde sie nicht. Ich sage es aber einfach, ich hoffe, du verstehst mich. Ohne Jesus, Jesus nachfolgen, geht nicht. Kriege ich nicht hin. Oder man müsste es eigentlich anders erklären. Ohne den Geist Gottes Jesus nachfolgen, ja, das ist vielleicht besser formuliert, schaffst du es ja gar nicht. Also bitte, tu uns doch Gefallen und komm mit deinen Knechten. Jetzt kommt dieser Clou. Elisa sagt, ich will mitkommen. Diese Zusage, ich will jetzt mitkommen, ich will jetzt mit euch mitkommen. Wie musste sich dieser Knecht gefreut haben? Die Schrift sagt hier nichts. Aber diese Zusage, der Sohn Gottes, Gott ist Teil, kommt mit, um dort eine Wohnung zu bauen, wo ich Gelegenheit habe, meinem alten Wesen zu sterben. Ich komme nochmal zurück am Anfang. Die hatten ja das Problem, siehe, der Ort, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Also es gibt ja mehrere Engen. Es gibt die enge räumliche Art, ja. Dann gibt es die Enge für unser Fleisch. Kennst du das? Oh, die Gemeinde ist mir aber zu eng. Ich brauche mehr Freiheit, mehr Kompromissmöglichkeiten und so weiter. Ne? Kennst du das? Es gibt so Enge für das Fleisch. Dann gibt es aber auch Enge für den Geist, wo die Schrift sagt, den Geist dämpft nicht, wo der Geist gar nicht Raum hat zu wirken, weil wir so gefüllt sind mit dem Thema unseres eigenen Ichs, dass der Geist gar nicht Raum hat zu wirken. Es gibt also auch diese Problematik, es gibt also mehrere Engen. Und wenn ich das hier mal von der Perspektive betrachte, geistlich, der Geist Gottes braucht Raum, um zu wirken. Deswegen sollten wir dort arbeiten, wo wir das Ja Gottes haben, damit der Geist Raum hat, in uns zu wirken. Und wir wissen, dass wir das ja nur tun können, wenn wir die Zusage haben, dass Gott mit uns ist. Und jetzt gehen sie hin und arbeiten, voller Einsatz und vor allen Dingen mit der Gewissheit, der Herr kommt mit. Ist das nicht schön? Wenn du irgendein Problem bei der Arbeit lösen sollst oder irgendeine Herausforderung oder bei einer Prüfung, du weißt, Gott ist mit dir, kannst du einfach getrost gehen. Gott ist mit dir, wenn du nachts über den Friedhof läufst bei einem Herbsttag, brauchst keine Angst haben, Gott ist mit dir. Wenn du weißt, dass Jesus mitgeht, egal wo du hingehst, könntest du gar nach Syrien gehen oder nach Ukraine gehen, egal wohin, wenn Gott mit dir geht, dann bist du gebrochen in ihm. Wenn er nicht mit dir geht, hätte ich Respekt, hier über die Straße zu gehen. Natürlich, ihr habt nicht so viel Verkehr wie bei uns oder so, aber es muss auch nicht viel los sein. Nur einmal gehst du über die Straße und es kommt den ganzen Tag kein Auto, aber da kommt ein Auto. Also, wenn der weiß, der Herr geht mit dir, dann bist du geborgen in ihm, dann kannst du getrost gehen, wenn alle anderen Angst haben. Da fuhren zwei mit so einem Sessellift im Gebirge hoch, ein Glaubensbruder, neben ihm saß ein anderer Tourist, der da auch mit ihm zusammen auf dem Sessellift saß. Weißt du, so ein Sessellift ist ja keine Gondel, sondern da baumeln ja die Beine so, ja, ich weiß, ob du das so vorstellen kannst, Skiläufer wissen ja das. Und dann geht dann hoch und auf einmal geht so ein Tal, wo dann der Sessellift so drüber geht und dann der eine da neben ihm schaut besorgt oben auf die Rollenführung und sagt, also ich hoffe, dass das hält. Und der andere, ja, hält. Aha. Werden die das auch regelmäßig warten? Fragt der eine ihn. Ja, ja, ich denke, dass die das regelmäßig warten. Aber das ist noch gar nicht so von Interesse, ob die das regelmäßig warten oder nicht. Ja, wieso? Das muss doch ständig kontrolliert werden. Da muss irgendwo ein Prüfungsbericht vorliegen und so. Ja, mag ja sein, aber ich denke, das wird halten. Es hält so lange, wie Gott will, dass es hält. Wie Gott will, sagte der andere. Naja, wenn Gott will, hält es nicht, sagte er ihm. Sie machen mir ja gerade nicht unbedingt Mut. Nee, ohne Gott kann ich Ihnen auch keinen Mut machen. Tut mir leid, das geht nicht. Aber mit Gott kann ich Ihnen Mut machen. Aber wissen Sie, ich fühle mich doch nicht so ganz wohl. Das sagte er ihm eben. Deswegen sollten Sie klare Sache mit Gott machen. Dann brauchen Sie keinen Prüfungsbericht mehr sehen, gar nichts. Dann können Sie ganz getrost sein. Und wenn wir abstürzen, sagte der Glaubensbruder zu ihm, dann bin ich ja am Ziel. Sie übrigens auch, aber nicht da, wo ich bin. Wie kann man das ändern? Ja, indem sie zu dem Sohn Gottes kommen, im Glauben. Und so kam ein Gespräch zustande, während der Sesselluft über das Tal fuhr, ganz nach oben auf den Berg. Und wir merken schon, wenn du weißt, der Herr geht mit, dann bist du geborgen in ihm, egal wo es hingeht. Das heißt, es sagte mir jemand, das höre ich öfters, komisch, dass man das öfters sagt, müsste man sich ja schon selbst hinterfragen, aber weißt du was, du darfst Gott nicht versuchen. Nein, aber ich darf ihn erleben, weil ich im Glauben gehe, heißt nicht versuchen. Versuchen ist was anderes. Wenn ich in der Sünde lebe als Kind Gottes, dann versuche ich Gott, ja. Aber versuchen, indem ich mich auf seine Zusagen stütze, ist für mich ein Glaubensschritt, ist doch keine Versuchung. So möchte ich uns Mut machen, geh getrost, wenn du das Ja Gottes hast, kannst du getrost gehen, dann hörst du förmlich die Zusage, ich will mitkommen. Und jetzt arbeiten sie da und dann hauten sie Holz, die Stämme um und Vers 5, da fiel das Eisen ins Wasser, das war so eine Axt, ja, die fiel ihm bei der Arbeit aus der Hand ins Wasser. Ich weiß nicht, wie die Axt genau beschaffen war, auf jeden Fall weiß ich eines, Eisen ist etwas schwerer wie Wasser. Kannst du probieren? Wenn du ein Stück Eisen, eine Axt ins Wasser schmeißt. Je nach Stiellänge ist vielleicht das Holz stabiler, aber damals waren es ja schwere Äxte und das fiel ins Wasser. Und weil das Eisen ins Wasser fiel und der Jordan ja trüberes Wasser hat, das ist ja nicht wie Abana und Papa, die Flüsse von Damaskus, die reines Wasser haben, also was da ins Wasser fällt, das ist da reingefallen. Mit anderen Worten, das siehst du erstmal nicht. Das ist also im Schlamm unten hineingesunken. Und dann schrie er und sagte, oh weh, mein Herr, es ist noch dazu entliehen. Das heißt, die Axt war ja gar nicht seine. Heute würde man sagen, ach, ist doch kein Problem, geh hier in einen Baumarkt und kauf wieder eine Axt. Ja? Also ich habe mir abgewöhnt, bei Baumärkten Äxte zu kaufen. Das sage ich dir schon mal voraus. Also ich kaufe die woanders. Die kosten natürlich auch ein paar Mal mehr, wie was du beim Baumarkt kaufst, aber du hast etwas fürs Leben. Ja, ungefähr so. Nur damals gab es nicht die Baumärkte, wo du jetzt wieder eine Axt kaufen kannst. Du musst dir vorstellen, nicht jeder hatte eine Axt. Und was hier ihm ins Wasser fiel, eine Axt damals, für uns kein Problem, was kostet heute eine Axt? Eine vernünftige Axt zahlt ungefähr 180 bis 250 Euro. Eine vernünftige, ja, nicht so. Aber damals, da kostet die Axt viel mehr. Da konnte man die einfach so kaufen. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, vielleicht denkst du, jetzt ist das übertrieben, was ich sage, aber ich erkläre dir das gleich. Damals hatte die Axt einen Wert von einem Traktor mit 120 PS. Etwa, wenn wir das auf uns heute überträgt, 120.000 Euro kostete damals eine Axt. Wenn du das jetzt mal die Wertmäßigkeit vom Einkommen so, wieso, das gab doch mehrere Äxte da, wieso denn so teuer, das ist doch jetzt doch übertrieben. Nein, du musst dir eins wissen, eine Axt, die hast du nicht einfach so kaufen können. Zweitens, eine Axt wurde über Generationen vererbt. Ja, also wenn ich an meine Schwiegereltern denke, also mein Schwiegervater hat einen Spaten, wo sein Urgroßvater schon mitgearbeitet hat. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Ne? Das heißt, hinter dieser Axt steckt eine Geschichte einer Familie und die hat er sich ja von jemand ausgeliehen. Und weil er diese Axt jetzt verloren hatte, dann war ein Teil der Geschichte einer anderen Familie verloren gegangen. So, jetzt wird das Ganze noch viel dramatischer. Denn wenn du keine Axt hast, konntest du ja deinem Einkommen nicht nachgehen. Eine Axt wurde in Verbindung mit einer Zukunft gebracht. Also, das heißt, durch das, dass er diese Axt verloren hat, hat er die Zukunft einer Familie verloren. Und das ist die Dramatik ja noch viel größer. Deswegen bitte verstehe, deswegen schreite er auf. Es heißt hier, da schrie und sprach, o weh, mein Herr, und es ist noch dazu entliehen. Mit anderen Worten, der konnte nicht einfach so irgendwo hingehen, eine Axt kaufen und sagen, pass auf, ich habe dir hier was Besseres gekauft, das gebe ich dir wieder. Ja? Das konnte er gar nicht. Das war eigentlich gar nicht ersetzbar. Selbst wenn er eine hätte sich kaufen können, dann hätte er ja mindestens 20 Jahre dafür arbeiten müssen, damit das Verlorene dem anderen wieder zugute kommt. Also praktisch, es war gar nicht zu ersetzen. Es gibt einfach Dinge im Leben, die sind nicht zu ersetzen. Ich habe da, wo wir unser Lager gemietet haben, mein Sohn und ich da in Metzingen, wir sind ja nur vorne dran, so als Scheinfirma, Gartenlandschaftsbau, wir haben da zwei Hallen gemietet. Dahinter, wir sind aber nur zum Schein, hier kann ich das sagen, weil du ja nicht so drauf bist, an Autos zu klauen. Dahinter sind nämlich Hallen, wo lauter Oldtimer stehen. So ganz seltene Autos. Ich sag dir auch nicht, wo die Halle steht, falls du die Idee hast, Oldtimer zu klauen. Und da gibt es ein Fahrzeug, das gibt es nur dreimal. Nur dreimal. Und der Mann, der fuhr einmal mit dem weg. Irgendwo zum Treffen am Hockenheimring. Und er ging dort ja nur, hat gedacht, ja, ich gehe jetzt nur zur Eisdiele rüber. 10 Minuten, kam zurück, das Auto war weg. Nicht mehr ersetzbar. Versicherungssumme war, glaube ich, 750.000 Euro oder ich weiß nicht was, also war noch bescheiden. Aber auf jeden Fall, das Auto war weg. Wenn er auch das Geld bekäme, vielleicht hat er es bekommen, das weiß ich jetzt weiter nicht, die Geschichte ging. Auf jeden Fall, dieses Auto gibt es so nicht mehr. Verstehst du, wie ich meine? Jetzt ist hier kein Oldtimer hier in diesem Text, sondern eine einfache Axt, vielleicht doch nicht so ganz einfach. Was ich damit sagen will, ist die Dramatik. Er arbeitet also mit etwas, was ihm eigentlich nicht gehört, sondern das ausgeliehen wurde. Und das verliert er bei der Arbeit, rutscht ihm aus der Hand, er passt irgendwie nicht auf, er verliert also sein Werkzeug. Ja. Du nicht, wir sind ja auch bei der Arbeit im Werk des Herrn. Wir sind also bereit, dort zu wohnen, wo der Herr uns hinstellt, und dort arbeiten wir und bauen eine Wohnung. Wir bauen und investieren eigentlich in eine Wohnung, die Ewigkeitscharakter hat, wenn du es so sehen willst. Und jetzt hast du auch eine Axt, mit der du arbeitest. Weißt du, was das ist? Das ist die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Jeder von uns hat eine Gabe Gottes. Durch den Geist haben die einen die Gabe des Singens, des Musikinstrumentspielens, des Gebetes, der Seelsorge, des Ermunterns, des Tröstens, Barmherzigkeit, wie wir gehört haben. In einem Lied ist eine Gabe Gottes. Ja, der Geist ist eine Gabe Gottes. Und kann es sein, dass wir mal die Gabe verlieren, die gar nicht mal uns gehört? Du und ich, was wir an Gaben und Fähigkeiten haben, wenn wir aufrichtig sind zu uns selbst, müssen wir eins eingestehen, die habe ich mir nicht selber erarbeitet. Die wurde uns gegeben, sozusagen für eine Zeit lang ausgeliehen. Und jetzt plötzlich fällt diese Gabe aus der Hand, mitten bei der Arbeit. Wir halten sie nicht fest oder wir sind unachtsam, wir sind nicht mit ganzer Konzentration dabei. Auf jeden Fall verlieren wir das. Ja. Und dann schreien wir, Herr, es ist ja gar nicht meins, es ist ja von dir mir gegeben. Wie soll ich dir das jetzt zurückgeben? Ja, es ist eine Not. Wie kann das sein? Wie drückt sich das in unserem täglichen Leben aus, wenn wir ein Eisen verlieren? Übrigens, Eisen steht ja in der Bibel im geistlichen Sinne für Festigkeit im Glauben. Sprich, wie kann es sein, dass mitten im Werk wir die Festigkeit des Glaubens verlieren? Ja. Ich kenne einen Liederdichter, also ich kenne ihn nicht, ich kenne nur seine Lieder. Ja, 12 von ihm gibt es in unseren allgemeinen kirchlichen Gesangliedern. Dieser Liederdichter heißt Gerhard Terstegen. Ich weiß nicht, ob du von ihm mal gehört hast. Gerhard Terstegen, ja. Der war ein begnadigter Mann. Der war ein wunderbares Zeugnis. Der hat ja über 3000 Dichtungen geschrieben. Nur 12 sind eigentlich in den Gesangbüchern drin. Aber hat noch viel mehr geschrieben. Ja? Und dieser Mann war ja wirklich ein Segen für den Herrn, lebt im Niederrhein, in Mülheim an der Ruhr. Da hat er sein Haus am Stadtrand gehabt, so am äußersten Stadtrand. Und der kam in eine Zeit hinein, da hat er auch die Festigkeit des Glaubens verloren. Er beschreibt diese Zeit und sagt, ich bewege mich in einem großen Meer, in einem aufgewühlten Meer voller Sturm, wo der Himmel verdunkelt ist und ich keine Sterne, keine Sonne, kein Mond sehen kann und ich mich nicht weiß, wo ich mich befinde. So fühle ich mich jetzt, ja, so fühlt er sich in dieser Tiefe der Prüfung, durch die der Herr ihn durchführte. Weißt du, wie lange diese Tiefe dauerte? 7 Jahre. 7 Jahre war er in dieser Tiefe. Nachher, als er wieder ganz neu Freudigkeit im Herrn gefunden hatte, hat er Lieder geschrieben, die viel tiefer waren als vorher. Ja? Also praktisch, er kannte auch diese Zeit, wo er dieses Eisen verlor, ins Wasser fiel. Oh weh, mein Herr, es ist noch dazu entliehen. Und vielleicht hast du auch in deinem Leben, ich weiß nicht, gut, es ist Sommer, es ist Sonne, es ist Wärme. Eigentlich können wir ja nur strahlend durch die Gegend laufen. Und wenn ich aber die Leute sehe, wie die morgens zur Arbeit fahren, frage ich mich, hatten die schon 8 Wochen Dauernebel und Nieselwetter? Oder warum sehen die alle so dunkel aus oder so, trotz, obwohl die Sonne scheint oder so? So. Aber leider gibt es auch Kinder Gottes, die so ohne Freude sind. Vielleicht das Eisen verloren? Vielleicht einfach den Blick verloren, weil man sich ablenken ließ durch die Probleme dieser Zeit? Ob das die Pandemiekrise war der letzten 2 Jahre und wo man immer noch bangt, was da wieder kommt, ob es der Ukraine-Konflikt war oder neuestens die Gasgeschichte da. Es ist immer so interessant. Es wird immer interessanter. Also weißt du was? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe die Leute so beobachtet die letzten Wochen. Ich habe das Gefühl, noch nie hatten die Menschen so viel Angst vor einem kommenden Winter wie dieses Jahr. Wir werden frieren, wir kriegen Konflikte, dieses Atomkraftwerk dort ist auch gefährdet und Weizen geht aus und weiß ich was alles, Teuerung überall und vielleicht kommt die Krankheit wieder hoch in einer anderen Form und keine Ahnung, also so richtige dunkle Wand kommt auf die Leute zum kommenden Winter. Es ist wirklich ein Problem und so. Und ich sagte einem so, bitte versteh mich jetzt recht. Ich empfand das so. Ich sagte, wissen Sie, sagte ich zu der Person, man kann jetzt wirklich Angst haben, da kann ich Sie verstehen. Aber ich bin voller Erwartung der Dinge, die da kommen. Ich finde das irgendwie genial. So abenteuerlich, so einmalig. Keiner weiß, was morgen kommt. Ist doch spannend, oder? Ist doch nicht so langweilig wie sonst. Ist wirklich so, ja, wieso können Sie so reden? Weil ich einen Herrn habe, der für mich sorgt. Weil ich einen habe, der die Dinge im Griff hat. Und ich kann getrost gehen. Dann sagte die Person zu mir, so einen Frieden möchte ich mal auch, ich bin noch nicht so weit. Aber ich sage, Sie müssen ja nicht länger warten, Sie können doch zum Herrn Jesus kommen, heute so wie Sie sind. Dass ein tiefer Frieden ihr Leben ausfüllt. Denn wissen Sie, sagte ich zu ihm, für mich ist die himmlische Wohnstätte mein Zuhause. Nicht mehr hier. Hier bin ich nur auf der Durchreise, sagte ich zu ihm. Ja, und wie kommt man da hin? Das sind so Gespräche, die man so im täglichen Leben oft mit den Leuten hat. Vielleicht hast du aber auch gerade so eine Phase, wo du keine Freude hast, wo du irgendwie keinen Frieden hast, wo du Angst hast, wie du den Winter überlebst oder was auch immer, wo die Ängste auch bei uns begründet sind. Ich verstehe, dass die Leute draußen Angst haben. Das kann ich ja so gut verstehen. Weißt du warum? Die haben ja nichts anderes wie das, was sie haben. Wir haben eigentlich auch nichts anderes wie das, was wir haben. Wir haben den Sohn Gottes, damit haben wir alles. Das ist der Unterschied. Ja? Und dann schrie er, und dann kommt diese Frage vom Mann Gottes, Vers 6, wohin ist es gefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, also der Elisa fragt, wo hast du das Eisen? Wo ist das Eisen ins Wasser gefallen? Er zeigt ihm die Stelle. Wusste der Mann Gottes nicht, konnte er das Problem nicht lösen? Doch, er konnte es auch anders lösen, aber er will von uns die Stelle genannt haben, wo wir die Freudigkeit im Herrn verloren haben. Weißt du das? Vielleicht hast du die Freudigkeit im Herrn verloren, weil du eine Entscheidung getroffen hast, wo es mehr um dich als um den anderen ging. Vielleicht hast du die Freudigkeit im Glauben verloren, hast die Freudigkeit im Dienst verloren, weil es bei Entscheidungen mehr darum ging, wie du gut durchkommst, anstatt wie der andere durchkommt. Wie du plötzlich das Thema aller deiner Gespräche wird und Jesus irgendwo an der Seite ist. Vielleicht hast du die Freudigkeit verloren, einfach weil du deinen seelischen Zustand abhängig machst von dem, was du siehst und nicht von dem, was du nicht siehst. Denn das, was man sieht, ist zeitlich. Was man nicht sieht, ewig. Wir dürfen aber das anschauen, was man nicht sieht. Es gibt mehrere Gründe, wo wir die Freudigkeit im Herrn verloren haben. Oder es ist einfach nur eine Prüfungszeit, weil du deswegen die Freudigkeit verloren hast, weil 98% deiner Bekannten, die du hast, anders denken, wie du denkst. Und je höher mehr diese Ratschläge auf dich eindringen, du irgendwann nachher sich die Frage stellst, bin ich noch normal oder nicht? Ja? weiß nicht, ob du das kennst. Da fragst du dich, wer ist selber, bin ich jetzt noch oder wie ist das? Und wenn dann auch durch Ratschläge von Glaubensgeschwister kommen, wo du mir ein Wort gar nicht richtig in Einklang bringen kannst und dir nicht hinterfragst, also irgendwie bin ich jetzt seelisch krank, geistlich krank, irgendwas ist, stimmt da nicht. Und wenn du dann diese Ratschläge über das Wort Gottes stellst, kannst du freudig keinem Herrn verlieren. Dann sag ihm, Herr, das ist die Stelle. Ich habe angefangen, mich mehr von den Nachrichten im Radio mich prägen zu lassen oder von den TV, von den Nachrichten im Internet mich prägen zu lassen, anstatt von deinem Wort. Herr, ich habe als erstes mein Smartphone angeschaut, bevor ich die Bibel aufgeschlagen habe. Nein, bei euch ist es nicht so, ich verstehe das. Aber es gibt welche, bei denen es durchaus möglich wäre. Oder die letzte Blick am Abend, bevor ich aufhöre zu denken, ist der Blick in meinen Computer, anstatt in das Wort. Die letzte Aussage, wie werde ich morgen die Rechnung bezahlen, anstatt, danke Herr Jesus, dass du mich heute Nacht tief schlafen lässt. Es gibt viele Gründe, wo wir unser Eisen verlieren. Der Herr weiß es. Ihm muss das nicht alles erklären. Aber er möchte es von dir hören. Er möchte es einfach deswegen von dir hören, weil du damit Ja sagst zu deinem Unvermögen. Das möchte er hören von dir. Und als er ihm die Stelle zeigte, Vers 6, schnitt er ein Holz ab und warf es dort hinein. Er schnitt ein Holz ab. Von irgendeinem Baum schnitt ein Holz ab und warf es dort hinein. Und da brachte er das Eisen zum Schwimmen. Was ist das Holz? Der Herr Jesus sagt, als die Frauen um ihn klagten, als er das Kreuz trug und auf dem Weg zur Schädelstätte war, wo er gekreuzigt wurde, und die Frauen über ihn weinten, sagte er, weinet nicht über mich, sondern weinet über euch und eure Kinder. Denn wenn das am grünen Holz geschieht, was wird am dürren werden? Das heißt, das Holz, das hier der Elisa abschneidet, ist ein Bild für Jesus Christus. Er wurde vom Land der Lebendigen abgeschnitten, damit du die verlorene Blick für die Zukunft wiederfindest. Genial, nicht? Übrigens, das mit dem Holz ist ja nicht nur einmal in der Bibel, ja, das kommt ja nochmal vor. In diesem Zusammenhang will ich dir das noch sagen, 2. Mose Kapitel 15. Da war ja die Quelle Mara. 2. Mose 15, da liest du ja von dieser Quelle, da sie wanderten ja 3 Tage lang in der Wüste, nachdem sie ja den Lobgesang gesungen hatten, dadurch, dass der Herr sie durch Schilfmeer geführt hatte. Und dann sind sie 3 Tage lang in der Wüste und sie kamen dann nach Mara, also Wasser, jetzt haben wir Wasser zum Trinken, aber sie konnten das Wasser nicht trinken, das war sehr bitter, daher nannte man es Mara. Und das Volk murrte gegen Mose, liest in Vers 24, 2. Mose 15, 24, und sagen, was sollen wir trinken? Er aber schrie, also Mose, schrie zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser, da wurde das Wasser süß. Deine Hilflosigkeit und dein Durst nach Anerkennung, nach geliebt werden und du in der Welt nur Enttäuschung erlebst, dann rufst du zum Vater, rufst zum Herrn und sagst, Herr, ich bin so alleine, ich brauche auch eine Portion Liebe. Ich weiß nicht, wie du das, ich weiß nicht, ich bin so naiv und drück das so aus. Ganz offen. Wir wollen kein Theater spielen, wir wollen einfach offen sein. Und dann sehe ich, dass Jesus für mich in die Bitterkeit des Todes ging und dann wird auf einmal Mara süß. Und dann kann ich das trinken. Das heißt, die Süße des Evangeliums ist, dass Jesus Christus für mich in den Tod ging, damit ich durch seinen Tod leben darf. Genial, nicht? Es gibt ein anderes Bild im Alten Testament, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe, ein einfaches Bild kann man so leicht überlesen, bei Simson, im Buch der Richter. Ja? Da hat doch Simson auf dem Weg nach Timna ist ihm ein Löwe begegnet. Und der Löwe, der wollte was von Simson. Simson hat mit seinen bloßen Händen den Löwen getötet. Und nach einer Weile ging er wieder den Weg runter mit seinen Eltern, aber er ging ja ein Stück weit voraus. Und dann auf dem Weg darunter, also in Philisterland, nach Timna runter, da biegt er ab und schaut nach dem Löwen. Was ist jetzt mit dem Löwen passiert, den ich ja vor etlichen Tagen getötet habe? Und dann kommt er zum Löwen hin, da sieht er, dass aus dem Löwen Honig fließt. Ich tue dem Wort keine Gewalt an, wenn ich Folgendes feststelle: Der Löwe ist der Christus aus dem Stamme Juda. Er hat sich töten lassen, damit aufgrund seines Sterns am Kreuz die Süße des Evangeliums fließt. Vergebung meiner Sünden, weil er für mich in den Tod ging. Er hat meine Schuld am Kreuz getragen. Da, wo ich hingehörte, hat er sich hinschlagen lassen. Das ist die Süße des Evangeliums. Das ist Honig. So, das Holz ins Wasser geworfen, macht das, was bitter ist, süß. Die Süße des Evangeliums. Und hier komme ich wieder hin, dem Grünen, zu unserem Text in 2. Könige 6. Er schnitt ein Holz und warf es hinein, da brachte er das Eisen wieder zum Schwimmen. Das heißt, das Werk Jesu am Kreuz ist nicht nur die Süße des Evangeliums, dass ich Vergebung der Schuld empfange, sondern das Werk vom Kreuz, da darf ich immer wieder hinblicken, damit ich Verlorenes wiederfinde. Genial, nicht? Der Sünder hat das Bild Gottes verloren und sich das Bild des Tieres zu eigen gemacht. Und wer zum Glauben an Jesus kommt, kapituliert über das Bild des Tieres, nimmt die vergebene Gnade in Anspruch, dass damit wieder das Bild Gottes durch dein Leben gezeigt wird. Wie ist denn das Bild Gottes? Einer trägt des anderen Last. Einer liebt den anderen, so wie wir auch den Herrn lieben. Das ist das größte Gebot. Das ist das Bild Gottes. Der Vater verherrlicht den Sohn. Der Sohn verherrlicht den Vater. Der Vater zieht zum Sohn. Niemand kommt zum Vater als nur durch den Sohn. Der Geist verherrlicht den Vater und den Sohn. Das ist das Bild Gottes. Einer steht hinter dem anderen. Und irgendwann auf dem Weg der Nachfolge verlieren wir plötzlich diesen Blick. Anstatt dass wir hintereinander stehen, sehen wir nur noch uns selbst. Und gehen sogar noch einen Schritt weiter und fangen an, anstatt uns priesterlich für den anderen zu verwenden, fangen wir an, den anderen anzuklagen. Dann ist das Eisen verloren. Und deswegen wieder zurück zu dem Werk vom Kreuz. Das Holz hineingeworfen in den Jordan, Christus in den Tod gegangen, Jordan ist ja ein Bild des Sterbens, brachte dann das verlorene Eisen wieder zum Schwimmen. Jetzt schwimmt das Eisen da oben. Was hättest du jetzt gemacht? Sofort rein, holen, bevor es wieder untergeht, oder? Hätte ich ja so gemacht. Aber weißt du, was hier bei diesem Text interessant ist? Vers 7. Und er sprach, der Elisa spricht, hol es dir heraus. Da streckt er seine Hand aus und nahm es. Wie kommt es? Musste diese Szene, ich hoffe, ihr könnt das so mitdenken hier in diesem Text. Wie kommt es, dass ein Eisen ins Wasser fällt und jetzt plötzlich es wieder an der Oberfläche schwimmt? Menschlich, sofort rein, raus, bevor es untergeht. Ja, kann ja zu spät sein. Was macht's, wenn die untergeht? Dann habe ich ja nochmal ein Problem. Nein, er macht es nicht. Dieser Mann traut sich gar nicht mehr, das Eisen anzufassen. Der hat so viel Respekt vor diesem Eisen. Weißt du warum? Dass das Eisen da schwimmt, ist ein Wunder Gottes. Und ich kann dir eines sagen. Dieser Mann, ich weiß nicht, die Schrift sagt nicht, was er denkt, aber ich kann nur das so erklären. Dieser Mann denkt, ich passe gar nicht zu diesem Eisen. Das ist ein Wunder, dass das überhaupt da schwimmt. Er hatte so viel Respekt, das überhaupt anzufassen, dass der Elisa sagen musste, hol es dir heraus. Und jetzt kommt diese Aussage, da streckt er seine Hand aus und nahm es. Und Hand ausstrecken heißt willkommen heißen. Ja sagen, dass das Verlorene wieder sichtbar wird und ich möchte es wieder ganz neu im Glauben erfassen und annehmen. Ja? Und das hat er hier gemacht. Ende dieses Tatsachenberichts. Ich sage nicht dieser Geschichte. Geschichte kann ja erfunden sein. Für mich ist es hier ein Tatsachenbericht. Ja? Halten wir fest. Sie wollten eine Niederlassung bauen und wollten nicht ohne das Ja des Elisa, sie bekommen es. Einer sagt, nur wenn du sagst, ich komme mit, gehe ich. Also bekommen sie die Zusage, ich will mitkommen. Dann verliert er einer ein Eisen, ob es gerade der war oder ein anderer, sagt die Schrift nicht. Und dann kommt diese Fragestellung, wohin ist es gefallen? Das heißt, dem Elisa war es nicht egal, dass er gesagt hat, weißt du was, wenn du auf das Werkzeug nicht aufpasst, das ist jetzt dein Problem. Das musst du jetzt selber lösen. Nein, der Elisa hat das nicht so gelernt. Warum? Weil hier eine Liebesbeziehung dasteht. Er überlässt uns nicht mit unseren Problemen. Er sagt nicht, das ist dein Problem. Nein, der Herr macht dein Problem zu seiner Aufgabe. Und auf diesem Weg schafft er dir eine Lösung. Und dann schneidet er ein Holz ab und wirft es hinein und da bringt er das Eisen zum Schwimmen. Ein wunderbares Beispiel. Wenn du verlorenen Blick für die Zukunft wiederfindest, kann ich dir eines sagen. Nachher siehst du die Dinge noch viel tiefer wie vorher. Ende des ersten Teils. Ich weiß, die Zeit ist nicht mehr viel. Das ist aber typisch für mich. Es kommen noch zwei Teile. Das kommt aus der Spontanität heraus. Ich möchte den zweiten Teil nehmen, aber nicht, dass du denkst, das dauert jetzt nochmal je eine halbe Stunde oder noch länger. Musst du keine Sorgen machen. Aber ich glaube, ich enthalte uns was vor, wenn ich jetzt diese zweiten und dritten Teil nicht anfüge. Wird aber nur kurze Momente da verweilen, aber ich wollte es einfach mitnehmen. Ich möchte nämlich, ich habe ja natürlich eine Absicht mit diesem Text, ja, ist ja klar. Ich möchte nämlich, dass wenn ihr nachher hinausgeht, heute Nacht von diesem Text träumt. Ich meine, ich weiß nicht, wie gut du schlafen kannst oder so, weiß ich jetzt nicht, oder wie viele Traumwelten aussehen, kann ich dir auch nicht sagen. Aber ich möchte eigentlich, dass du so geprägt wirst von diesem Text, dass du letztendlich, wenn du auch vergisst, wie du heißt, aber das nicht vergisst. Oh Mann, du bist aber jetzt so übertrieben. Ich möchte einfach, dass wir lernen, das Wort weiter in uns arbeiten zu lassen. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil, der eigentlich noch sehr leicht ist, angeblich. Epheser Kapitel 3, Vers 18. Den Vers muss ich dazu nehmen, damit du mich besser verstehst. Epheser 3, Vers 18 ist im Prinzip eine Wiederholung dessen, was wir vorhin betrachtet haben, nur etwas tiefer, eben eine Etage tiefer. Epheser 3, Vers 18 oder Vers 17, dass der Christus, Epheser 3, 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Und was geht es hier? Vers 18, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und Höhe sei. Die vier Dimensionen der Liebe Gottes. Breite, Länge, Tiefe, Höhe. Jetzt komme ich zu diesem Text aus 2. Könige 6. Wenn du nämlich aufmerksam mitgelesen hast, hast du hier was festgestellt. In diesen sieben Versen, in 2. Könige Kapitel 6, Vers 1 bis 7. Dass nämlich der Elisa vier Sätze spricht. Vier Sätze. Er sagt in Vers 2, geht hin, Dann sagt er in Vers 3 am Ende, ich will mitkommen. Dann stellt er die Frage in Vers 6, wohin ist es gefallen? Und dann sagt er in Vers 7, hol es dir heraus. Vier Sätze. Erster Satz. Geht hin. Der zweite, ich will mitkommen. Der dritte, wohin ist es gefallen? Und der vierte, hol es dir heraus. Jetzt haben wir ja die vier Dimensionen der Liebe Gottes. Die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe der Liebe Gottes. Die Breite der Liebe Gottes. Geht hin. Was bedeutet das? Das ist die Liebe Gottes, die die Menschen einlädt, in die Nachfolge des Herrn zu treten. Folget mir nach. Ja? Und wir folgen Jesus nach, weil wir die Breite der Liebe Gottes erfasst haben. Jesus starb für uns am Kreuz. Davon sind wir ja überwältigt von dieser Liebe und sagen Ja zu dem Weg und dann treten wir auf den Weg der Nachfolge. Ja? Ich will, geht hin. Das ist die Breite der Liebe Gottes. Die zweite Aussage, ich will mitkommen, das ist die Länge der Liebe Gottes. Weißt du, was das bedeutet? Der Jesus kommt mit, auch wenn wir manche Dummheiten in unserem Leben tun, trotzdem kommt er mit. Er kommt mit, obwohl wir wissen, dass wir mit Schwachheit behaftet sind, trotzdem kommt er mit. Und diese Länge der Liebe Gottes könnten wir übersetzen mit Langmut und Geduld der Liebe Gottes, die überwältigt mein Herz. Weißt du warum? Weil er mich bis heute immer noch in seiner Hand hält. Bei meiner Frau ist es ja auch so. Die Breite der Liebe von meiner Frau zu mir ist, dass sie Ja gesagt hat, dass sie mich geheiratet hat. Und das ist ja für mich auch ein Wunder bis heute. Dass sie Ja sagte zu mir. Da waren so viele andere Jungs hinter ihr her, die natürlich alle sportlicher, vitaler und gebildeter und alles besser und ein höheres Einkommen hatten und alles. Die sagte Ja zu mir. War ein Wunder. Aber weißt du, was noch größeres Wunder ist? Dass sie bis heute geblieben ist. Das ist die Länge, Geduld, Langmut. Dass sie mein Versagen und alles mitgetragen hat, dass sie so viel Geduld mit mir hat bis heute. Und wie viel mehr in Bezug auf den Herrn Jesus, dass er mich immer noch in der Hand hält, nach Jahrzehnten der Nachfolge. Ich habe mich längst aufgegeben, aber der Herr Jesus nicht. Das ist für mich die Länge der Liebe Gottes. Ich will mitkommen. Und dann jetzt kommt die Tiefe der Liebe Gottes. Wohin ist es gefallen? Das sind die Momente, wo du durch eine besondere Tiefe gehst, wo du sogar die Gewissheit des Heils vielleicht nicht mehr vor Augen hast oder wo du den Blick für die Zukunft, den Himmel verloren hast, wo du eine gewisse Enttäuschung von anderen Geschwistern erlebt hast oder von irgendwelchen Lebensumständen oder weiß ich was. Das sind so eine besondere Tiefe im Leben eines Kindes Gottes, wo du vielleicht das sagst, was der Jesus als Viertes am Kreuz sagte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Herr wollte einfach nur hören, wohin es gefallen ist. Die Tiefe der Liebe Gottes. Schaust du, ich bin so dankbar. Er hat mich durch die Tiefe gehen lassen, damit ich nachher viel klarer die Dinge erkennen kann. Nicht, weil ich es könnte, bitte nicht, sondern weil er in seiner Gnade mich durch die Tiefe geführt hat. Darum darf ich Dinge sehen, die ich früher nicht gesehen habe. Vielleicht geht es dir auch so, vielleicht bist einer oder andere unter uns, der gerade durch so eine Tiefe geht. Wohin ist es gefallen? Sag es ihm. Und dann kommt diese Höhe der Liebe Gottes, hol es dir heraus, der ganz neue Blick für eine herrliche Zukunft, die vor dir liegt. Das ist die Höhe der Liebe Gottes. Die liegt vor uns praktisch. Und hier schon genießt du die Höhe der Liebe Gottes. Er bereitet mir eine herrliche Zukunft, die ich ja nie verdient habe. Das haben wir übrigens in den Liedern ja zum Ausdruck gebracht. Und dieser Blick für die herrliche Zukunft, die bringt uns ja zu der Aussage, die wir am Anfang in den Liedern gehört haben. Und bete ihn an. Ich will ihn anbeten. Ich will das Liebste. Was ist denn das Liebste in deinem Leben? Das Liebste in meinem Leben ist meine Seele. Das ist mein Leben. Mehr habe ich nicht. Aber das möchte ich ihm geben. Anbetung. Das ist die Höhe der Liebe Gottes. Die ist so gewaltig. Und da möchte der Herr Jesus dich hinführen. Merken wir also diese Sache mit dem verlorenen Eisen. ist eine lebendige Geschichte. Das ist etwas, was mit Geist und Leben zu tun hat. Ich hatte versprochen, nicht länger da zu verweilen. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Verspreche ich dir auch. Kann ich sowieso nicht halten, aber ich gebe mir Mühe, auch nicht lange zu verweilen. Das ist deine Aussage aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 30. Dritter Teil von diesem Text. 1. Korinther 1, Vers 30 heißt es, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Ich wiederhole nochmal, 1. Korinther 1, Vers 30, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Wir können also hier in diesem Text folgendes festhalten. Jesus Christus ist für uns die Weisheit, die Gerechtigkeit, die Heiligung und die Erlösung. Wie viele Dinge? Vier Dinge. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung. Vier Dinge. Vier Dimensionen der Liebe Gottes. Vier Sätze von Elisa in diesem Text. Ich bringe das mit diesem Text in Verbindung. Ich weiß, hab jetzt einfach Geduld. Ich hoffe, ihr versteht mich. Sonst könnt ihr nachher nochmal auf mich zukommen. Das ist jetzt nochmal eine Etage tiefer. Mir ist das bewusst. Aber ich wollte das einfach für die, die gerne weiterdenken. Und wollte ich das einfach mitgeben. Halten wir fest. Die Breite der Liebe Gottes. Ja, das ist ja das, was der Jesus für uns am Kreuz getan hat. Die Breite der Liebe Gottes, wenn du also Jesus nachfolgst, hat es eine Folge, hat es eine Konsequenz. Wenn du Jesus nachfolgst, dann wirst du von anderen oft verachtet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo ihr zum Glauben kam, habt Jesus dann den Weg der Nachfolge getreten, da konnten die anderen nicht mehr mit. Ach, bist du jetzt auch so ein Frommer geworden oder ich weiß nicht, wie man dazu sagt, ja? Die Länge der Liebe, dass der Herr so dich immer noch in der Hand hält, obwohl du manche Dummheiten machst, hat Leiden zur Folge. Weißt du warum? Weil je länger du dem Herrn Jesus nachfolgst, gehen die anderen dir nicht nur Verachtung zu verstehen, sondern das bedeutet eigentlich auch Selbstverleugnung, bedeutet den unteren Weg gehen, bedeutet nicht auf sein eigenes Recht zu pochen, bedeutet einfach den Herrn in seinem Leben handeln zu lassen, hat Leiden zur Folge. Die Tiefe der Liebe Gottes, dass er dich durch eine besondere Tiefe führt, hat eigentlich das Sterben des alten Fleisches, des alten Wesens zur Folge. Die Tiefe der Liebe Gottes hat das Sterben des alten Wesens zu folgen. Und die Höhe der Liebe Gottes, wenn du es in den Himmel siehst, hat die Fülle zur Folge. Weißt du warum? Weil du bist erfüllt von seinem Wesen und von der unbeschreiblich herrlichen Zukunft. Du bist so erfüllt, dass dich das gänzlich unberührt lässt, wie hoffnungslos diese Welt ist. Denn du bist voller Hoffnung und voller Gewissheit einer herrlichen Zukunft, die vor dir steht. Ist das so bei dir? Kann man das sehen? Da, wo du stehst, jeder an seinem Platz, am Arbeitsplatz, in der Schule, in den Nachbarn gegenüber oder wo du bist. Also halten wir fest, Jesus Christus ist uns geworden zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Lösung. Wenn wir also lieben, trotz Verachtung, wird Weisheit sichtbar. Nicht die Torheit dieser Welt. Weißt du, was die Torheit dieser Welt ist? Weißt du, was die Welt sagt? Hauptsache gesund. Wie oft höre ich diesen Satz? Hauptsache gesund. Ist aber Torheit. Die Weisheit ist nicht Hauptsache gesund. Die Weisheit ist ja, dass ich einen Platz im Himmel habe, dass er meine Zuversicht ist. Er ist meine Weisheit. Also die Weisheit hatte, also wenn wir lieben, trotz Verachtung wird Weisheit sichtbar, so könnten wir sagen, wenn wir lieben, trotz Leiden wird Gerechtigkeit sichtbar. Wenn wir lieben, trotz Sterben wird Heiligung sichtbar. Wir haben das im Lied gesungen. Heilig, heilig, heilig. Also wenn wir lieben trotz Sterben, dem alten Fleisch wird Heiligung sichtbar. Und wenn wir lieben angesichts des Himmels, wird Erlösung sichtbar. Je mehr du den Himmel siehst, umso mehr sehen die Menschen, wie du nicht nur erlöst, sondern gelöst bist von dieser Welt. Du gehst immer noch mit deinen Füßen über die Erde. Du schwebst hier nicht 10 Zentimeter über dem Boden. Das tust du nicht. Man möchte das gerne, aber man geht noch mit deinen Füßen über die Erde. Aber je mehr du bereit bist zu lieben, wird sozusagen die Fülle sichtbar. Ja? Das ist das. Die Erlösung wird sichtbar, weil du die Fülle vor dir siehst, der du entgegengehst. Dritter Teil. So, ich habe das bewusst kurz gemacht. Eigentlich könnten wir jeweils noch eine Stunde anhängen. Aber ich wollte einfach dir das so mitgeben. Ich komme wieder zurück am Anfang. Dieser Text, das verlorene Eisen, können wir also auf mehreren Ebenen betrachten. Gottes Wort ist Geist und Leben. Und ich glaube, oder ich habe so einen Eindruck, wenn du wirklich bereit bist, in der kommenden Woche, du musst es nicht machen, aber es ist nur ein Vorschlag von mir, wenn du bereit bist, in der kommenden Woche diese 7 Verse, 2. Könige 6, Vers 1 bis Vers 7 zu lesen, und das mit Epheser 3, Vers 18 und mit 1. Korinther 1, Vers 30 in Verbindung bringst, wenn du also bereit bist, einfach mal diesen Text, diese 7 Verse jeden Morgen zu lesen, dann glaube ich nicht, dass du das vergisst. Das verlorene Eisen wird gefunden, weil das grüne Holz, Jesus Christus, in den Tod gegeben wurde, damit wir durch seinen Tod leben dürfen. Das ist vielleicht, ich möchte es anders sagen, könnte das nicht eine Antwort sein auf die Angst der Menschen vor dem kommenden Winter? Könnte es nicht sein, dass du und ich mit unserem Leben die Antwort geben auf das, was an gewissen furchtvollem Erwarten auf die Menschheit zukommt, auch im kommenden Winter? Könnte es nicht sein, da tue ich dem Wort auch keine Gewalt an, dass wir sogar das Kommen des Herrn damit beschleunigen, wenn wir uns so zur Verfügung stellen? Ich weiß nicht, ob ihr mit mir einstimmen könnt. Es ist wirklich eine hochspannende Zeit. Ich finde das so genial. Ich würde jetzt am liebsten von jedem von euch eine Telefonnummer mitnehmen und dann in den nächsten Monaten im Winter anrufen. Na, wie ging's dir? Oder immer, ich mache das nicht. Nee, muss nicht. Der Herr sieht das. Mit dem kannst du über alles reden. Wenn du willst, kannst du meine Nummer haben. Die gebe ich dir gerne. Aber ihr müsst nicht eure geben. Aber ich möchte ganz einfach, merkst du etwas? Die Nachfolge mit meinem Jesus ist keine theoretische Abhandlung, sondern es ist Leben. Es ist eine lebendige Beziehung und gleichzeitig die Antwort auf alle unsere Fragen. Ich bin so froh, dass du dazu bereit bist, mit dem Ja Gottes zu gehen. Amen. Darf ich noch mit uns gemeinsam beten? Vielen Dank. Ja, wir dürfen gerne auch aufstehen, wenn wir die Freudigkeit dazu haben. Herr Jesus Christus, habe vielen, vielen Dank für die Lieder, die wir hören durften am Anfang, die uns zur Anbetung hinführen. Für die Vorstellung, dass Wohnungen gebraucht werden. Und für die Feststellung, dass Wohnungen vorhanden sind, bei dir in der Herrlichkeit im Himmel, die nicht renovierungsbedürftig mehr sind oder im Alterungsprozess unterworfen sind oder modischen Entwicklungserscheinungen unterworfen sind. Nein, Wohnungen, die unbeschreiblich herrlich sind, die gar nicht mehr zu überbieten sind und gleichzeitig ewig bleiben, nie altern und wir uns nie daran gewöhnen, so eine herrliche Wohnung überhaupt zu haben. Und vor allen Dingen habe vielen Dank, Herr Jesus, dass du dich erniedrigt hast und durch deinen Geist in unserem Leben Wohnung genommen hast. Und du gestaltest uns um, Kraft deines Geistes in dein Bild hinein. Und Herr Jesus, wir stehen vor dir, in dem Bewusstsein der eigenen Unfähigkeit, aber im Bewusstsein deines vollkommenen Handelns. Danken dir für deine unbeschreibliche Liebe, für deine Breite, für die Länge, für die Tiefe und für die unbeschreibliche Höhe deiner Liebe. Und wir wollen uns von derselben überwältigen lassen und zu dieser Fülle hinüberschreiten und aus dieser Fülle dich anbeten. Im Namen Jesus Christus, dir, unserem himmlischen Vater, danken wir dir von Herzen, dass wir aber Vater sagen dürfen und für dein wunderbares Wesen, für dein weites Herz, für deine unbeschreibliche Tiefe und deinen großen Reichtum. Und wir beten dich an. Amen. Amen.